Also es geht ja heute um das Thema Abendmahl. Wir haben es im Text ja auch gehört. Und ich denke mir, das Abendmahl ist sicherlich eines der wichtigsten Handlungen, Gebräuche oder Rituale, die wir Christen kennen. Jesus hat bei uns das uns bekannte Abendmahl, das er vor seiner Kreuzigung gefeiert hatte, war ja nicht erst ursprünglich ein Abendmahl, sondern Jesus hat da das jüdische Seder- oder Passamahl gefeiert. Und er hat dadurch, dass er dann dieses Fest gefeiert hat, dieses Mahl, dieses jüdische Mahl, in unser heutiges Abendmahl umgewandelt. Durch seinen eigenen Tod hat er dem Mahl eine viel größere und tiefere Bedeutung gegeben, als es es vorher hatte. Und obwohl dieses Mahl, das Abendmahl, wirklich etwas Einzigartiges, etwas Geniales ist, empfinden nicht wenige Christen es als etwas Bedrückendes. Sie haben den Eindruck, oh, da kriege ich ja nur ein schlechtes Gewissen gemacht. Und ich finde es schade, dass Christen so über das Abendmahl denken. Denn wenn Jesus uns liebt, dann frage mich, warum sollte er etwas so Schreckliches wie das Abendmahl bei uns einführen? Will er uns damit quälen? Oder hat es doch ein viel besseres, etwas viel Schöneres, was er erreichen will? Ich möchte mit euch so am Anfang mal, bevor wir dann in das Thema weiter einsteigen, euch mal bitten, dass ihr kurz mal innehaltet und euch mal selbst so fragt, was das Abendmahl für euch persönlich bedeutet. Und ich gebe euch ein paar Fragen an der Hand, die für euch eine Hilfe sein können, das mal so ein bisschen zu reflektieren. Erzeugt es bei dir, wenn du ans Abendmahl denkst, du es feierst, ein schlechtes Gewissen? Findest du das Abendmahl lästig und bist immer froh, wenn es endlich vorbei ist? Ist es dir immer noch nicht klar, warum wir überhaupt dieses Abendmahl feiern? Wie erlebst du dieses Abendmahl? Ist es für dich eine spirituelle, eine geistliche Erfahrung? Kannst du sagen, dass du durch das Abendmahl einen wirklichen Segen erlebst, wie der auch immer aussehen mag? Soweit mal so diese Reflexion. In unserem heutigen Abschnitt, den wir gerade vorhin vorgelesen haben, geht Paulus auf die Abendmahlpraxis der Christen in Korinth ein. Das, was wir darüber erfahren, führt uns im Grunde tiefer zum Verständnis des Abendmahls. Und deswegen steigen wir gleich mal mit der steilsten und, wie ich denke, herausforderndsten Aussage dieses Abschnittes mal ein. Paulus sagt, wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Soweit, eine heftige Aussage, wie ich finde. Und diese Frage, was ist eigentlich gemeint, was meint Paulus damit, dass jemand unwürdig ist und dann das Abendmahl einnimmt und wenn er das noch sogar macht, dass er sich dadurch schadet. Das hat in der Auslegung zu vielen Missverständnissen geführt. So wird zum Beispiel gesagt, dass wenn man als Gemeinde das Abendmahl feiert, dass das kein Mahl ist, an dem ein Nichtchrist, jemand, der noch nicht sich bekehrt hat, teilnehmen darf. Denn nur Christen wären ja würdig. Sie sind ja von Christus würdig gemacht. Aber Nichtchristen sind unwürdig. Und wenn die jetzt als Nichtchristen in einem Mahl dabei sind, würden sie, wenn sie das Abendmahl einnehmen, sich selbst damit schaden. Und deswegen sagt man, und das machen die Gemeinden dann ganz praktisch, wir feiern das Abendmahl nicht im Gottesdienst, so wie wir es auch machen, sondern wir ziehen das raus. Wir ziehen das vor dem Gottesdienst und dann ist nur die Gruppe von Christen, wo man wirklich weiß, die sind bekehrt, die sind dabei. Man will ja nicht, dass jemand Schaden nimmt am Abendmahl. Oder es wird gesagt, dass nur derjenige würdig ist, das Abendmahl einzunehmen, der, bevor er zum Mahl geht, wirklich alle seine Sünden vor Christus bekannt hat. Und man sagt, das ist zum Schutz dieser Person, der soll das ja nicht nehmen. Denn wenn er Sünde in seinem Leben hat, ist er ja unwürdig, vor Christus zu treten und das Mahl einzunehmen. Und dann würde er sich ja selbst schaden. Die Tatsache ist, dass diese Lehre Menschen in einen wirklichen Gewissenskonflikt bringen kann. Denn wenn derjenige, kurz bevor er dann zum Abendmahl geht, er hat vorher alle Sünden bekannt, auf einmal hat er einen bösen, einen sündigen Gedanken. Und dann steht er da und muss das Abendmahl einnehmen, aber er darf ja nicht, hat er gerade eine Sünde begangen. Dann hat er Angst, wenn ich das jetzt nehme, dann wird Gott mich strafen. Oder er nimmt es, dann wird Gott mich jetzt strafen. Es gibt auch die Lehre, die sich aus dem Umkehrschluss der Aussage von Paulus ergibt. Man sagt, wenn also jetzt jemand unwürdig das Abendmahl einnimmt, dann und er sich dadurch schadet, dann ist es ja logisch, dass wenn man das Abendmahl würdig einnimmt, dass man sich etwas Gutes tut. Man segnet sich. Der Gedanke ist richtig, ist überhaupt nicht falsch, ist wirklich richtig. Das Problem ist nur, dass manche aus dann weitergehen und sie sagen dann, indem man das Abendmahl, je häufiger und mehr man es einnimmt, dass man sich selbst mit Gesundheit und Wohlstand segnet. Ich selbst habe das in der Bibel noch nicht gesehen, dass es ein Segen ist, ja. Aber dass man dadurch Wohlstand und Gesundheit bekommt, das findet man in der Bibel so nicht. Und deswegen bin ich immer vorsichtig, aus einer gemachten Aussage, einer Vermutung, einem Umkehrschluss, dass man daraus eine biblische Lehre zieht. Also ich halte das für nicht richtig. Dass es Segen gibt auf jeden Fall, aber nicht, dass es automatisch zwangsweise zu Gesundheit und Wohlstand führt. Es bleibt also die Frage, was Paulus meint, wenn er von würdig und unwürdig spricht. Wer ist es denn? Wer ist würdig, wer ist unwürdig? Und wann dürfen wir es nehmen? Wann sind wir denn würdig, überhaupt das Mahl einzunehmen? Um das richtig zu verstehen, ist es wichtig, dass wir den Kontext, also den Zusammenhang dieses Textabschnittes richtig verstehen. Und wir müssen es nicht nur in diesem Textabschnitt sehen, sondern wir müssen weitergehen, wir müssen den ganzen Korintherbrief betrachten. Und dann müssen wir uns auch fragen, was bedeutet denn der Begriff unwürdig überhaupt? Was meint Paulus damit, wenn er das schreibt? Und das ist der erste Schritt, dass wir uns erstmal klar machen, wem schreibt Paulus denn hier überhaupt? Wem schreibt er? Schreibt er Nichtchristen oder schreibt er Christen? Und Paulus macht die Ansage ganz klar an Christen und nicht an Nichtchristen. Und er schreibt hier nichts von Nichtchristen, er sagt nur ihr Christen, die ihr zum Abendmahl kommt. Und das ist erstmal ganz wichtig, ein Nichtchrist, der er nicht verstanden hat, für was das Abendmahl überhaupt bedeutet, warum Christus ans Kreuz gegangen ist, der kann in dem Moment überhaupt nicht unwürdig ein Mahl einnehmen, weil er das gar nicht versteht. Unwürdig ist nur jemand, der verstanden hat, um was es geht und es dann einnimmt. Aber dazu noch ein bisschen gleich mehr. Außerdem gibt es für einen Menschen, der sich noch nicht bekehrt hat, doch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nichts Schlimmeres, als dass er sein Leben ohne Jesus meistern muss. Und das Schlimmste, was kommt irgendwann, wenn er ohne Jesus lebt, geht er in die Hölle. Was gibt es Schlimmeres? Wo kann er noch mehr gestraft werden als durch diese Tatsache? Und dann ergibt es keinen Sinn, dass er sich schadet, wenn er dieses Mal einnimmt. Interessant ist, dass es sogar, und das finde ich so spannend, es gibt Fälle, wo Menschen beim Abendmahl, die ungläubig waren, gläubig wurden. Und das würde dem entsprechen, was Paulus hier sagt. Paulus meint also, wenn er von unwürdigen Einnehmen des Abendmahls spricht, nur Christen. Und deswegen feiern wir auch das Abendmahl hier, wenn wir als Gemeinde Abendmahl feiern. Ich prüfe nicht jeden, bist du gläubig, bist du nicht, das kann ich überhaupt nicht machen, das ist Christus Sache. Und ich glaube, dass keiner sich schädigt, wenn er das Abendmahl auch als Nichtchrist einnimmt. Ich glaube sogar, dass es ein Segen sein kann für diesen Menschen. Damit wir verstehen, wer nun als Christ unwürdig ist, schauen wir uns nochmal das Wort unwürdig an. Das Wort unwürdig ist ein Adverb. Das heißt, es beschreibt, wie wir gerade das Brot und essen und den Abendmahlwein trinken. Es beschreibt aber nicht, wie wir gerade vor Gott stehen. Es spielt also keine Rolle, ob wir gerade die schlimmsten Sünden begangen haben, ob wir uns als die schäbigsten und schlechtesten Christen der Welt fühlen und wir uns für unser jämmerliches, geistliches Leben vor Gott, vor anderen, vor uns selbst schämen. Und wenn wir den Eindruck haben, wir haben es überhaupt nicht verdient, wir sind nicht würdig, da jetzt zum Abendmahl zu gehen. Manche Christen fühlen sich so und sagen, jetzt bin ich unwürdig. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir uns unwürdig fühlen oder meinen, wir sind nicht würdig, wenn wir meinen, dass wir es überhaupt nicht verdient haben, das Abendmahl hier einzunehmen, gerade dann sind wir würdig. Wenn wir begriffen haben, dass wir vor Gott nichts vorzuweisen haben, dass wir nicht besser sind als andere, dass wir auf Gottes Gnade jede Sekunde hundertprozentig angewiesen sind, dann sind wir würdig, das Abendmahl einzunehmen, wir dürfen es genießen. Wir können uns selbst nicht würdig machen. Christus hat uns am Kreuz schon würdig gemacht und das reicht. Und genau dieses Verständnis fehlt einigen Christen in Korinth, in der Korinther Gemeinde. Und das ist jetzt spannend, wenn man den Hintergrund mal versteht, was ist denn da abgelaufen in dieser Gemeinde? Dann werden wir feststellen, dass erleuchtet das Ganze, was Paulus hier sagt. Man muss sehen, in dieser Korinther Gemeinde gab es soziale, ganz unterschiedliche Schichten. Es gab Leute, die waren sehr arm, die waren als Sklaven, das war damals in Korinth so, im griechischen Raum, als Sklaven angestellt. Aber es gab auch Leute, die waren sehr, sehr reich. Die waren so reich, dass sie nicht mehr arbeiten mussten. Die hatten ihre Sklaven oder ihre Angestellten, die für sie gearbeitet haben. Das klingt für uns ungewöhnlich, aber damals war das nicht selten. Und weil diese reichen Christen jetzt nicht arbeiten mussten, hatten die logischerweise viel Zeit. Und wenn man viel Zeit hat und manchmal nicht weiß, wo fange ich meine Zeit an, dann überlegt man sich, was macht man. Und dann kommen diese reichen Christen auf die Idee, sagen, ach komm, heute um 18 Uhr feiern wir in der Gemeinde, die haben das häufiger als bei uns, einmal im Monat, sondern viel häufiger, heute Abend in Gemeinde um 18 Uhr, da feiern wir Abendmahl, super. Und dann haben sie sich mit anderen reichen Christen, die genauso nicht wussten, was fangen sie mit der Zeit an, gesagt, komm, kommt doch zusammen. Und wisst ihr was, 18 Uhr ist das Mahl, 2 Stunden vorher treffen wir uns schon. Und dann bringt jeder gutes Essen mit, teuren, leckeren Wein. Und das haben sie dann so gemacht. Und dann machen wir es aber so, wenn das dann feiert, dann geht dieses Mahl dann um 18 Uhr automatisch in das Abendmahl über. Wir trinken ja schon Wein und so, ist alles gut. Und so haben sie es gemacht. Und jetzt müsst ihr vorstellen, was passiert. Da gab es ja die Sklaven. Die Sklaven, die haben aber nicht frei gehabt, die mussten bis mindestens 18 Uhr arbeiten. So. Und dann, weil die ja unbedingt beim Abendmahl dabei sein wollen, haben die sich beeilt, haben das Essen weggelassen und sind schnell zu ihr hingegangen. Und was haben sie da vorgefunden? Die Reichen hatten sich schon den Wamst vollgehauen, waren schon, wie Paulus sagt, schon teilweise betrunken und dann kommen die dazu. Essen war weg, es gab nichts mehr, alles weggefressen und dann kommen die dazu mit einem riesen Hunger. Und wie fühlen die sich? Und sagen, wir gehören ja irgendwie nicht dazu. Wir können uns das auch nicht leisten. Also feiern wir unser eigenes Abendmahl alleine. Paulus prangert nicht an, das dürfen wir hier nicht falsch verstehen, er prangert nicht die soziale Ungleichheit, die dort herrscht, dass es Reiche gab, die viel zu essen hatten und Arme nichts hatten, das prangert er hier gar nicht an. Er sagt sogar den Reichen, also wenn ihr das feiern wollt, dann esst doch einfach zu Hause, lasst das bleiben, aber macht's nicht als Abendmahl. Ihm geht es um etwas anderes. Er sieht die geistliche Haltung, die hinter diesem Abendmahlsessen der reichen Christen steckt. Er merkt, dass sie dieses Essen nicht nur deswegen zelebrieren, weil sie Langeweile haben, sondern diese Reichen wollen auch demonstrieren, wie reich sie sind. Sie zeigen den Armen, dass sie mehr haben, reicher sind, etwas Besseres sind. Sie sehen sich als die gesellschaftliche und geistliche besseren Christen an. Und als Bestätigung haben sie ja noch, Gott hat uns ja materiell reich gesegnet. Also was gibt es denn besser? Wir sind besser. Doch was passiert dabei mit diesem protzigen Abendmahl? Erniedrigen und entwürdigen sie die armen Christen und bewirken, dass die Christen sich für ihre Armut schämen. Und sie grenzen sich ja selbst ab. Sie werden einerseits von den reichen Christen abgesondert, aber sie selbst grenzen sich auch ab. Und Paulus geht gegen diese Spaltung und gegen diese herabwürdigende und ausgrenzende Haltung der reichen Christen vor. Er macht deutlich, dass ihre Einstellung eigentlich total konträr zu dem Verständnis des christlichen Glaubens geht. Und es geht auch total konträr, was Jesus mit dem Abendmahl uns gezeigt hat. Und er sagt, was ihr macht, ihr spaltet die Gemeinde mit eurer Einstellung. Jesus, der so, wie wir es bei Paulus sehen, im zweiten Korintherbrief, eben im zweiten Philipperbrief, Kapitel 2, da beschreibt er, welche Stellung Christus hatte. Er, der oben bei Gott in der Herrlichkeit, in der Macht und im vollen Reichtum im Himmel gelebt hat, der alle Gewalt hatte, der hat diesen Reichtum und die Herrlichkeit, die Macht beim himmlischen Vater aufgegeben und er ist Mensch geworden. Er hat alles aufgegeben und er ist Mensch geworden und er ist für die Reichen Mensch geworden, um sie zu erlesen. Aber er ist auch Mensch geworden für die Armen, für die Verachteten, für die Gehassten und die, die sie wissen, sie sind Sünder. Er hat sich mit allen Menschen auf die gleiche Stufe gestellt, auch mit diesen armen, ausgegrenzten Menschen, mit den Sklaven. Und er ist auch für sie zur Sünde geworden. Jesu Blut hat alle Menschen, die an ihn glauben, egal welches Ansehen, wie viel Reichtum, welche soziale Stellung, welches Geschlecht oder Alter oder irgendwas anderes. Er hat gesagt, ihr seid jetzt eine geistliche Familie. Ihr seid alle gleich. Es ist keiner besser oder schlechter, alle sind gleich. Ihr seid in mein Leib zusammengefügt. Ihr seid der lokale, jetzt wir als Gemeinde, wir sind der lokale Leib Christi, der hier zusammenkommt. Und keiner von uns steht höher oder unterhalb. Wir sind alle gleich vor Gott. Gott beurteilt uns anders als wir Menschen. Wir sind alle gleich. Sobald wir aber das Abendmahl mit einer hochmütigen Einstellung einnehmen, so wie das manche Korinther getan haben, wenn wir uns meinen, dass wir besser, klüger als andere sind, auf andere Christen herabschauen und wir sie sogar verachten, wenn wir unversöhnlich miteinander umgehen, andere ignorieren oder sie ausgrenzen, dann reißen wir den Leib Christi auseinander, weil wir sagen, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Wir treten letztendlich das, was Jesus für uns und auch für andere getan hat, mit den Füßen und sagen im Grunde, Jesus, ich brauche eigentlich deine Gnade überhaupt nicht. Ich bin gut genug, ich bin besser als deine, ich brauche es nicht. Und genau diese Haltung, diese innere sündige Haltung beschreibt Paulus als eine unwürdige Haltung. Und damit wird das Einnehmen des Abendmahls zur Gefahr. Man schadet sich selbst, aber man spaltet auch die Gemeinde. Was bedeutet das für uns jetzt so ganz praktisch? Wenn du dich unwürdig fühlst, wenn du den größten Mist getan hast, wenn du weißt, dass du Jesu Gnade brauchst, dann bist du absolut würdig. Und Jesus lädt dich herzlich ein, zu seinem Tisch nachher zu kommen. Wenn du aber unversöhnlich bist, wenn du andere Christen in unserer Gemeinde verachtest, wenn du ausgrenzt und ignorierst, wenn du hinten herum redest über sie, wenn du dich frömmer und besser hältst, dann rät Paulus dir erstmal, bleib mal erstmal von den Abendmahl fern. Geh mal in dich, frage dich, was hast du für eine innere Haltung gegen den oder die? Und dann sagt er da, in dem Moment trittst du Jesus Abendmahl mit den Füßen. Dann brauchst du es nicht, du brauchst keine Gnade. Sei dir bewusst, wie sehr du auf die Gnade Gottes angewiesen hast. Und sei dir bewusst, dass du mit deiner Haltung spaltest. Du machst Gemeinde kaputt. Aber wenn du merkst, dass du diese Haltung hast, ich hab's manchmal auch, aber dann ist wichtig, zu Christus zu kommen und das zu bekennen. Und wenn du das bekennst, dann bist du herzlich eingeladen, nachher das Abendmahl einzunehmen, weil dir ist vergeben. Und darum geht es. Dann darfst du feiern, das Abendmahl. Jetzt kann man sich noch fragen, was ist denn jetzt das Besondere am Abendmahl? Was können wir durch erleben? Was passiert dabei? Es gibt ja immer wieder auch Gemeinden oder Christen, die sagen, ja, Jesus sagt das, tut es zu meinem Gedächtnis. Also wir erinnern uns daran, was Jesus getan hat und das machen wir bewusst. Das ist auch so. Wir tun es zum Gedächtnis auch. Aber ich glaube, dass egal, ob es ein Gottesdienst ist, ob wir Lobpreis hier singen, ob wir im Gottesdienst Leitung machen, ob wir eine Kinderstunde machen, ob wir Abendmahl feiern, es ist immer eine geistliche Sache. Es ist immer etwas Geistliches. Es ist mehr als das, was wir sehen und verstehen können. Es passiert etwas. Erinnert euch an das, was ich gesagt habe, dass Menschen während des Abendmahls zum Glauben kommen können. Es ist eine geistliche Sache. Und es gibt eine Aussage von Jesus, die mich immer wieder bewegt, die begeistert mich und sie macht mir deutlich, was für ein Segen das Abendmahl für uns sein kann. Bei Jesus' letzten Abendmahl mit den Jüngern, da sagt er, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch das Passamahl, also Abendmahl, zu feiern. Jesus hat sich gesehnt. Und dann noch die weitere Aussage, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus hat sich damals danach gesehnt, das Abendmahl mit seinen Jüngern zu feiern. Und wir müssen uns bewusst sein, wer war denn da an seinen Jüngern? Da war ein Judas, von dem er genau wusste, er wusste, der wird mich jetzt gleich verraten für ein paar läppische Taler. Und da ist ein Petrus, der ihn gleich in der schwersten Stunde seines Lebens einfach links liegen lassen wird, verleugnen wird, ihn nicht mehr kennt. Und trotzdem sagt Jesus, ich sehne mich mit euch auf dieses Abendmahl hin, genau weil ich weiß, was passiert, aber ich sehne mich danach. Ich sehne mich nach eurer Gemeinschaft und eurer Nähe. Und so wie Jesus sich damals gesehnt hat, so sehnt er sich auch bei uns. Wenn wir Gemeinschaft hier haben, wenn wir zusammenkommen, sehnt er sich, dass wir gemeinsam dieses Mahl einnehmen. Und auch wenn wir den größten Mist gebaut haben, wenn wir vor uns selbst und vor anderen und vor ihm schämen, dann sagt er, komm zu mir. Brot und Wein sind für dich. Und er sagt, komm in meine Arme. Ich sehne mich nach dir. Ich liebe dich und ich warte auf dich. Im Abendmahl bekräftigt Jesus seine Liebe zu uns und zeigt uns, dass er dich und mich persönlich liebt und dass er dich annimmt. Und seine Gegenwart gibt uns die Sicherheit, dass er zu uns steht, dass es okay ist, wie du bist, weil er dich angenommen hat. Und das Besondere ist, dass wir dieses Abendmahl feiern, nicht nur, dass wir daran denken, sondern Jesus sagt, wo zwei oder drei mein Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter euch. Er ist anwesend. Wir feiern es nicht in der Entfernung, sondern Christus ist, wie er jetzt hier ist, auch besonders im Abendmahl da. Und wir können seine Liebe, wir können seine Vergebung, seine Kraft spüren. Und manchmal tut es gut, im Abendmahl sich nochmal bewusst seine Sünden bewusst zu machen und dann zu wissen, die sind vergeben. Manchmal brauchen wir diese Zusage. Es bleibt noch die Frage offen, wenn das ja so ein starkes Gemeinschaftsmahl ist. Wie sieht das denn aus? Darf ich allein das Abendmahl zu Hause feiern? Darf ich das mit meinem Partner, meiner Familie, darf ich das feiern irgendwie auch in meinem Hauskreis oder anderen Gruppe? Oder darf ich das nur in der Gemeinde feiern? Obwohl ich in der Bibel nicht davon lese, dass man allein das Abendmahl einnimmt. Und da wird meistens geschrieben davon, dass die Hauskreise oder die Gemeinde, die Hausgemeinden oder die Gemeinde selbst das Abendmahl feiert. Aber es steht nie, dass man allein das Abendmahl feiert. So bin ich aber überzeugt, dass es okay ist, wenn manch einer sagt, ich will das Abendmahl jetzt feiern. Oder ich will mit meinem Ehepartner das feiern. Oder ich will mit meinem Hauskreis und mit dem Jugendkreis das feiern. Ich halte das so weit für okay. Ich finde es nur wichtig, und ich kenne Leute, und das ist manchmal auch, wenn man jemanden hat, der am Sterben ist, und der hat die Sehnsucht nach Abendmahl, da gibt es nicht die Gemeinde, die zusammenkommt, sondern man geht dorthin. Und ich würde das sagen, das ist eine wirkliche Stärkung. Und wenn ihr es braucht, habe ich da kein Problem mit. Wichtig finde ich es nur, und das finde ich das Entscheidende, dass wenn wir Abendmahl feiern, so in dieser Form, dass wir es als eine Ergänzung sehen zu dem Gemeindemahl. Es soll nicht zur Konkurrenz werden oder als wahres Abendmahl. Wir müssen sehen, dass das Abendmahl, so wie die Juden es gefeiert haben, das Sedern oder Passamahl und die Christen auch, wie sie es gefeiert haben, immer ein Gemeinschaftsmahl war. Man hat nicht alleine gefeiert, sondern man hat zusammen. Und selbst Jesus mit seinen Jüngern hat zusammen gefeiert. Also Jesus, wenn einer wirklich Not hatte, eine wirkliche Stärkung von Gott gebraucht hätte, dann hätte er doch sagen können, ich nehme das Abendmahl jetzt allein. Nein. Er hat gesagt, ich will mit euch dieses Mal feiern. Ich brauche das als Stärkung. Und ich finde, da steckt ein Geheimnis, ein Segen da drin, den wir vielleicht gar nicht erkennen. Dass wir merken, gerade in dieser Gemeinschaft, mit Leuten, die wir vielleicht gar nicht so mögen, feiern wir dieses Abendmahl. Weil Christus da mittendrin ist. Jesus hat das gebraucht. Er hatte Verräter, er hatte Leute, die ihn verleugnet haben. Aber er hat gewusst, ich brauche dieses Mahl. Und ich glaube, wir als Gemeinde müssen auch mal bewusst sein, was ist denn das Mahl überhaupt, wenn wir es gemeinschaftlich feiern? Wir sind so individuell, individualistisch geprägt, dass wir das vollkommen ausgrenzen oft. Aber es steht ein Segen drauf, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen, da bin ich mitten unter ihnen. Und dieses Mahl hat auch den Sinn, dass wir als Gemeinde näher zusammenrücken, dass wir zusammenkommen. Wir sind gemeinsam unterwegs und wir brauchen einander. Und deswegen feiern wir nachher dieses gemeinsame Mahl, also gemeinsam und auch in Liebe und Einheit. Amen.